Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Michail Gorbatschow und das Ende des Ersten Kalten Krieges. Ein Artikel von Leo Enzel. Vor 40 Jahren, am 11. März 1985, wurde mitten im kältesten Krieg Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU gewählt. Als er am 25. Dezember 1991 als Präsident der Sowjetunion zurücktreten musste, war die Welt eine andere. Der Kalte Krieg war beendet, die drohende Atomkriegsgefahr zwischen den Supermächten gebannt, 80% der Nuklearsprengköpfe weltweit verschrottet. Und für Europa ein neues Zeitalter des Friedens und der Kooperation ausgerufen. Was ließe sich daraus für ein konstruktives Ende der neuen Konfrontation lernen? Michail Sergejewitsch Gorbatschow sagte, das 21. Jahrhundert wird entweder ein Jahrhundert der totalen Verschärfung der todbringenden Krise oder ein Jahrhundert der moralischen Läuterung und spirituellen Genesung der Menschheit sein. Ihre umfassende Wiederbelebung. Ich bin überzeugt, dass wir alle vernünftigen politischen Kräfte, alle spirituellen und ideellen Strömungen, alle Glaubensrichtungen aufgerufen sind, diesen Übergang, den Sieg der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, zu ermöglichen. Damit das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Wiedergeburt wird, zum Jahrhundert des Menschen. Zitat Ende. Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts befand sich die Welt im kältesten Krieg. Zwei bis an die Zähne bewaffnete Supermächte, die USA und die Sowjetunion und ihre Militärbündnisse NATO und Warschauer Pakt, standen sich feindselig gegenüber. Das Misstrauen zwischen beiden Seiten war grenzenlos. Welt am Abgrund. Mehrfach wäre es um ein Haar zu einem Atomkrieg aus Versehen gekommen. So in der Nacht vom 25. auf den 26. September 1983. Als der Computer des sowjetischen Raketenabwehrsystems Serpuchow bei Moskau fünfmal hintereinander den Start einer amerikanischen Interkontinentalrakete meldete und der diensthabende Offizier Oberstleutnant Stanislav Petrov die Nerven behielt, wie sich später herausstellte, zu Recht, auf Fehlalarm infolge eines Computerfehlers plädierte. Oder anderthalb Monate später, zwischen dem 7. und 11. November 1983, während der Kommandostabsübung Able Archer 83, als die NATO einen Atomkrieg so realistisch simulierte, dass der damalige höchst misstrauische Generalsekretär der KPdSU, Juri Andropow, erst und einmalig im Kalten Krieg sowjetische Bomberstaffeln in der DDR mit scharfen Nuklearsprengköpfen bestücken ließ. In Europa bedrohten sich sowjetische und amerikanische Kurz- und Mittelstreckenraketen gegenseitig. Beide deutsche Staaten waren vollgestopft mit Atomsprengköpfen. Allein die alte Bundesrepublik wies mit 6000 Atomsprengköpfen die größte Atomwaffendichte der Welt auf. Die meisten von ihnen wären im sogenannten Ernstfall auf oder über deutschem Territorium explodiert. Die alte Bundesrepublik und die DDR waren das potenzielle Schlachtfeld der Supermächte. Im Kriegsfalle wäre hier kein Stein auf dem anderen geblieben. Auf jede sogenannte Nachrüstung der einen folgte prompt eine Nach-Nachrüstung der Gegenseite. Die Vorwarnzeiten in Mitteleuropa betrugen zum Schluss nur noch rund 4 Minuten. Beide Seiten hatten sich in eine High-Noon-Situation mit brandgefährlichem Selbstzündungsmechanismus hineinmanövriert. Gegen diesen in Anführungszeichen Rüstungswahnsinn, ein damals viel gebrauchtes und bezeichnenderweise längst in Vergessenheit geratenes Wort, bildete sich in Westeuropa eine breite, äußerst heterogene Friedensbewegung. Immer mehr Menschen gingen nach dem Motto, der Frieden ist zu wichtig, um ihn nur den Generälen und Politikern zu überlassen, auf die Straßen. Im Herbst 1983 waren es allein in Westdeutschland über 1 Million Menschen. In der DDR wiederum konstituierten sich unabhängige Friedens- und Umweltgruppen unter dem Dach der evangelischen Kirche. Das gemeinsame Nahziel aller Friedensinitiativen in West und Ost lautete: keine Stationierung neuer Atomraketen in Europa. Das mittelfristige Ziel war ein atomwaffenfreies Europa. Und das utopisch erscheinende Fernziel, der Ausstieg aus der Logik des Wettrüstens und die Überwindung der Machtblöcke. Einer muss anfangen aufzuhören, so lautete eine etwas hilflose Parole. Und dann geschah ein Wunder. eine wahre Zeitenwende für die ganze Welt. Eine Seite fing tatsächlich an, aufzuhören. Und es waren ausgerechnet unsere sogenannten Feinde, im vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan so bezeichneten Reich des Bösen. Das sklerotische kommunistische System begann, sämtlichen Erwartungen zum Trotz, tatsächlich sich zu verändern. Ex oriente lux again. Es war, als hätte ein 70-jähriger Tattergreis mit letzter Kraft noch einen Helden gezeugt. Und auf einmal wurde es interessant, die Reden des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei zu verfolgen. Kein Phrasengedresche, keine Verkündigung letztgültiger Weisheiten mehr aus Moskau. Nun dominierten die Zauberworte Perestroika und Glasnost. Und die neuen Machthaber hatten Humor. Statt von Brezhnev-Doktrin war jetzt von Sinatra-Doktrin die Rede. I did it my way. Mikhail Gorbatschow, der neue Held auf der weltpolitischen Bühne. Jung, energetisch, womöglich sogar ehrlich, gut aussehend, offenes Gesicht, mit einer attraktiven, klugen Frau an seiner Seite. Und lachen konnte er auch. Ein weiterer Zaubersatz machte die Runde. Wir werden euch etwas Schreckliches antun. Wir werden euch des Feindes berauben. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Gorbatschow machte Druck in Richtung Abrüstung. Mitte November 1985 kam es seit ewigen Zeiten wieder zu einer Gipfelkonferenz der Chefs der beiden Supermächte. US-Präsident Ronald Reagan und der KPDSU-Vorsitzende Mikhail Gorbatschow trafen sich in Genf. Das Treffen, das zunächst mit einem heftigen wechselseitigen Schlagabtausch begann, führte immerhin zu einem ersten greifbaren Ergebnis. Beide Seiten erklärten, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen, dürfe aber auch nicht begonnen werden und keine Seite dürfe Überlegenheit anstreben. Und sie beschlossen, die Ende 1983 abgebrochenen Verhandlungen über atomare Mittelstreckenraketen in Europa wieder aufzunehmen. Damit war zwar noch kein Durchbruch in Richtung Abrüstung erzielt, aber der Grundstein für eine weitere Zusammenarbeit gelegt. Das zweite Gipfeltreffen fand auf Initiative Mikhail Gorbatschows 11 Monate später, im Oktober 1996, im isländischen Reykjavik statt. Es las sich zunächst wie ein Scheitern. Gorbatschow war Reagan sehr weit entgegengekommen. Er erklärte, bei den Verhandlungen über Mittelstreckenraketen in Europa auf die Einbeziehung britischer und französischer Atomraketen zu verzichten. An diesem Punkt waren bis dato die Verhandlungen stets gescheitert. Er stimmte Abrüstungskontrollen auf sowjetischem Boden zu und schlug Reagan nicht nur die Halbierung aller strategischen Atomwaffen, sondern sogar die Abschaffung sämtlicher Atomwaffen innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren vor. Die einzige sowjetische Bedingung, die USA sollten auf die Entwicklung und Installierung ihres weltraumgestützten Raketenabwehrsystems SDI verzichten. Da Reagan zu diesem Schritt nicht bereit war, reisten beide Seiten zunächst unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Auf der anschließenden Pressekonferenz, die Gorbatschow allein absolvierte, gelang ihm ein genialer Coup. Er weigerte sich schlicht, von einem Scheitern zu sprechen und erklärte, das Treffen sei ein Durchbruch gewesen, wenn man sich grundsätzlich auf eine Reduzierung der strategischen und Mittelstreckenraketen geeinigt habe. Dadurch geriet Ronald Reagan unter Druck, dem nichts anderes übrig blieb, als das Treffen nun ebenfalls als Durchbruch zu deklarieren. Im Anschluss erlebten die Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenraketen einen Aufschwung. Und am 8. Dezember 1987 unterzeichneten beide Staatsmänner in Washington nichts weniger als den bedeutendsten Abrüstungsvertrag der Weltgeschichte, den INF-Vertrag. Der wurde am 1. Februar 2019 von Donald Trump gekündigt. Wladimir Putin zog einen Tag später nach. Jedenfalls ermöglichte der INF-Vertrag erstmals und einmalig die komplette Verschrottung einer gesamten Waffenkategorie. Und zwar der allergefährlichsten. Die Zerstörung sämtlicher landgestützter Raketensysteme einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern. Quantitativ machte die Sowjetunion dabei einen schlechten Deal. Sie hatten 1864 Raketen zu verschrotten, der Westen mit 864 genau 1000 weniger. Und nicht zuletzt dafür bezieht Gorbatschow bis auf den heutigen Tag Prügel von seinen im quantitativen sogenannten alten Denken verhafteten russischen Landsleuten. Aber Gorbatschow dachte in qualitativen Kategorien. Und mit dieser Maßnahme war die akute Atomkriegsgefahr in Europa über 3 Jahrzehnte lang gebannt. bis zur genannten Kündigung des INF-Vertrages. Und damit nicht genug. Der Vertrag machte den Weg frei für Abrüstungsmaßnahmen auch im strategischen Bereich. Insgesamt gelang es Mikhail Gorbatschow und Ronald Reagan, 80% aller Atomsprengköpfe weltweit zu vernichten. Im nunmehr wiedervereinigten Deutschland wurden fast alle der über 6000 in beiden deutschen Teilstaaten gelagerten Atomsprengköpfe abgezogen. Um die 20 Sprengköpfe, sie werden gerade modernisiert, verblieben allerdings im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe im rheinland-pfälzischen Büchel, was die sicherheitspolitische Lage Deutschlands erheblich verbesserte. Das Ende des Kalten Krieges wurde 1,5 Monate nach der ebenfalls durch Gorbatschow ermöglichten deutschen Wiedervereinigung besiegelt. Im November 1990 trafen sich in Paris die Staats- und Regierungschefs aller europäischen Staaten, inklusive der Sowjetunion, der USA und Kanada, und unterzeichneten am 21. November ein epochales Dokument. Die Charta von Paris erklärte den Kalten Krieg für beendet und rief für Europa ein Zeitalter des Friedens und der Zusammenarbeit aus. Ihr zentraler sicherheitspolitischer Satz lautete: Sicherheit ist unteilbar und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der aller anderen verbunden. Die große Zukunftsvision des nun nicht mehr geteilten europäischen Kontinents war in der Formulierung Mikhail Gorbatschows das gemeinsame Haus Europa. Long time ago. Das sogenannte neue Denken. Preisfrage: Was ließe sich aus dem glücklichen Ende des aus heutiger Perspektive ersten Kalten Krieges für die heutige Situation, wo das gemeinsame europäische Haus in Trümmern liegt und alle Seiten nicht nur erneut in einen kalten, sondern sogar in einen blutigen Stellvertreterkrieg verstrickt sind, lernen? Vielleicht wären es ja die strikte Ächtung von Kriegen und Gewalt jedweder Art und der unbedingte Wille zu einer Lösung auf der Basis dessen, was Mikhail Gorbatschow neues Denken nannte und mit dem er eine wahrhaft kopernikanische Wende in der Rüstungspolitik nichts weniger als die Logik des Wettrüstens selbst besiegt hatte. Er hat es 2 Jahre vor seinem Tod in seinem politischen Testament noch einmal folgendermaßen zusammengefasst. Im Mittelpunkt des neuen Denkens stand die These vom Vorrang der universellen Interessen und Werte in einer zunehmend integrierten, interdependenten Welt. Das neue Denken verleugnet nicht nationale, Klassen-, Unternehmens- und andere Interessen, aber es rückt das Interesse an der Erhaltung der Menschheit in den Vordergrund, um sie vor einem drohenden Atomkrieg und einer Umweltkatastrophe zu bewahren. Wir haben uns geweigert, die weltweite Entwicklung als einen Kampf zwischen zwei gegensätzlichen Gesellschaftssystemen zu betrachten. Wir haben unser Sicherheitskonzept überarbeitet und uns die Entmilitarisierung der Weltpolitik zur Aufgabe gemacht. Daraus ergibt sich der Grundsatz der angemessenen Verteidigungsfähigkeit auf niedrigerem Rüstungsniveau. Zitat Ende. Wie überlebensnotwendig eine Rückkehr zu diesen Prinzipien gerade in der aktuellen Weltlage ist, das bedarf keiner weiteren Erläuterung. Gorbatschow schrieb im selben Text: Keine Herausforderung oder Bedrohung, der die Menschheit im 21. Jahrhundert gegenübersteht, kann militärisch gelöst werden. Kein großes Problem kann von einem Land oder einer Gruppe von Ländern im Alleingang gelöst werden. Solange es Atomwaffen gibt, besteht die Gefahr eines Atomkrieges. Es kann kein anderes Endziel geben als die Abschaffung der Atomwaffen. Aber das Gerede von einer Welt ohne Atomwaffen und alle Länder, einschließlich der USA, geben weiterhin Lippenbekenntnisse zu diesem Ziel ab, wird eine leere Phrase bleiben, wenn die derzeitige Militarisierung der Weltpolitik und des politischen Denkens nicht überwunden wird. Heute ist es besonders relevant, dass keine Seite militärische Überlegenheit anstreben darf. Zitat Ende. Nun liegt es an uns allen, gute Erben zu sein, wenn wir nicht alle im schlimmsten Falle im Atomblitz verdampfen wollen. Ein wunderschöner Satz dieses Ausnahmepolitikers und Ausnahmemenschen könnte uns dabei unterstützen. Gorbatschow sagte: Sieger ist nicht der, wer Schlachten in einem Krieg gewinnt, sondern wer Frieden stiftet. Diesen Artikel haben wir mit freundlicher Genehmigung von Global Bridge übernommen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.